Ich freue mich sehr auf diese nächsten 4 Wochen, weil wir in diesen 4 Wochen genau diese Frage nachgehen, von der Jay am ersten Lied gesungen hat. Wofür bin ich hier? Warum existiere ich? Warum existierst du? Warum lebst du? Gibt es dahinter eine große Herausforderung, vor der wir stehen, jeder einzelne von uns? Gott, ich lade dich ein, dass du zu uns redest. Du hast gesagt, wo dein Wort gelesen wird, wo Menschen zusammenkommen in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. So laden wir dich ein, guter, heiliger Ruach, dass du unsere Herzen öffnest und dass wir in die Lage versetzt werden, dein Reden zu uns persönlich zu hören, was du jedem Einzelnen von uns ganz persönlich heute zu sagen hast. Denn du hast etwas. Hilf uns dafür, Ohr zu haben, dafür wach zu sein und dass wir dein Reden zu uns hören. Amen. Was ich hier habe, ist ein Bild, was ich benutzen möchte, um meinen ersten Punkt deutlich zu machen. Vielleicht seht ihr es von hinten, Karten. Das sind Spielkarten und einige von euch wünschten sich vielleicht, dass ich jetzt Tricks vormache, statt zu predigen. Das ist ein bisschen spannender wird. Ich kenne das nicht, ich bin kein Spieler, meine Frau spielt leidenschaftlich gerne und wenn ich etwas Gutes für unsere Ehe tun möchte, dann spiele ich mit ihr. Also, aber ich bin kein Spieler. Ich möchte aber dieses Bild, dass ihr das im Kopf behaltet, als ein Bild für Glücksspiele. Wie finden wir unser Glück? Einige von uns träumen, irgendwann mal den großen Gewinn zu machen. Irgendwann mal nach Las Vegas zu fliegen, in ein Casino zu gehen, am richtigen Zeitpunkt zu ziehen und Geld zu bekommen. Und solche Geschichten gibt es. Vor einigen Jahren, war das so, dass ein Ehepaar an dem Tag erfahren hat, dass der Mann seinen Job verliert. Die sind ausgegangen essen, um das zu feiern und sind dann ins Casino gegangen und haben ihr Glück ausprobiert. Und nach ein paar Minuten am Automaten zogen sie und sie haben $1 Million gewonnen. $1 Million. Ein paar Wochen später geht das gleiche Paar in das gleiche Casino an den gleichen Automaten und spielt noch einmal und sie gewinnen $26 Millionen. Und das ist wirklich so gewesen. Ja. $26 Millionen. Den Jackpot sozusagen. Aber bevor ihr jetzt anfangt, Flüge zu buchen nach Las Vegas, muss man das Kleingedruckte auch lesen. Jemand hat mal ausgerechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man tatsächlich mal einen Millionengewinn macht. Und die Wahrscheinlichkeit, hat er ausgerechnet, dass jemand vom Blitz getroffen wird, ist 121 mal größer als die Wahrscheinlichkeit, beim Glücksspiel Millionen zu gewinnen. Das bedeutet, wenn du 120 mal vom Blitz getroffen wurdest und noch lebst, dann kannst du in ein Spielcasino gehen und die Chance, dass du dann Millionär wirst, ist genauso groß, als noch einmal vom Blitz getroffen zu werden. Mathematisch gesehen sei das auf jeden Fall so. Noch was Kleingedrucktes. Ihr kennt diese Zahlen alle. Menschen, die einen Millionengewinn bekommen haben, sind 3 Jahre, nachdem sie das gewonnen haben, unglücklicher, als bevor sie diesen Gewinn bekommen haben. Von daher sagt Jesus zu Recht in Lukas 8, hütet euch vor dem Trug des Reichtums. Er hält nicht immer, was er verspricht. Hütet euch vor dem Trug des Reichtums, vor unserer Sehnsucht, endlich mal was zu gewinnen und Geld zu haben, ohne sich die Hände schmutzig machen zu müssen. Das ist das eine Bild. Ein zweites Bild möchte ich euch mitgeben. Ein Krug, ein Tuch und eine Schüssel. Zur Zeit Jesus, im Neuen Testament, sind die Leute mit Sandalen durch den Staub gegangen. Und jedes Mal vorm Essen kam ein Sklave, zog seinen Mantel aus und wusch den Leuten die Füße. Das geht gar nicht anders, denn dort hat man damals am Tisch gelegen. Und du wolltest nicht so gerne, dass der schmutzige Fuß deines Nachbars immer mal wieder in deiner Suppe eintaucht. Von daher war das notwendig, dass damals die Füße gewaschen wurden, bevor man sich ans Buffet lag. Jesus hatte an einem Tag gesagt, lass uns eine Party feiern. Lass uns eine große Party feiern und lass uns wirklich mal die Sau rauslassen. Alles war gedeckt. Große Saal war gemietet. Alles perfekt. Gutes Essen. Alles war da. Dann kamen sie hin. Nur eins hat gefehlt. Der Sklave. Jetzt könnt ihr euch in die Situation hineinversetzen. Die Spannung, die im Raum lag. Petrus, der stand und sagte, Jesus hat gesagt, auf mich, auf diesem Felsen wird er seine Kirche bauen. Ich werde nicht dran denken, dem Johannes die Füße zu waschen. Jakobus, der Älteste, sagt, ich bin der Älteste. Ich werde nicht dran denken, dem anderen Jünger die Füße zu waschen. Und Johannes sagt, ich bin Jesus' Lieblingsjünger. Könnt lange warten, bevor ich euch die Füße wasche. Und so hing diese Spannung in der Luft. Und Jesus sah sich das Ganze eine Zeit lang an. Und dann tat er etwas, was so unbeschreiblich war, dass es aufgeschrieben wurde und bis heute an diesem Tag überliefert worden ist. Jesus ging hin, zog seine Jacke aus, seinen Mantel, krempelte seine Arme hoch, nahm den Krug mit Wasser und die Schüssel und ging hin zu seinem ersten Jünger und fing ihm an, die Füße zu waschen. Könnt ihr euch vorstellen, welche Spannung im Raum lag? Alles war mucksmäuschenstill. Keiner wusste, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Und so geht Jesus von einem Jünger zum nächsten und wusch jedem Einzelnen die Füße. Und dann setzte er sich wieder an den Tisch und sagte, wisst ihr, was ich euch getan habe? Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Herr und Meister und sagt es mit Recht, denn ich bin es. Ich bin euer Herr und Meister. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr untereinander euch die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Gesandte ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das wisst, sagt er dann, wenn ihr das verstanden habt, selig seid ihr, wenn ihr es auch tut. Selig seid ihr, wenn ihr es auch tut. Was sagt Jesus hier? Das Erste ist, er fordert glasklar, ohne jeden Zweifel, jeden seiner Nachfolger, jedem, der seinen Namen tragen möchte, auf Füßewäscher zu werden. Jeden, ohne Ausnahme. Sprach er an und forderte ihn heraus und sagte, diene, lebe für andere, sei für andere da. Jeder, der sich nach mir benennen möchte, soll sich darin unterscheiden von den anderen, dass er dem anderen dient, den anderen höher achtet als sich selbst, dass er sich nicht zu schade ist, das zu tun, wofür wir alle sagen, dafür bin ich zu fein. Jesus sagt, ich fordere meine Nachfolger auf, über sich selbst hinauszuwachsen und nicht nur für sich selbst zu leben, dass sie meine Bedürfnisse, meine Wünsche und meine kleine Welt nicht in den Zentrum stehen, sondern darüber hinauswachsen. Jesus sagt, ich fordere meine Nachfolger auf, genauso wie ich, Füßewäscher zu werden. Und das sagt er nicht in einer irgendwie theologisch-philosophischen Weise. Er demonstriert es so schrecklich praktisch, indem er es einfach tut. Und dann sagt er, wenn es schon für mich, euren Lehrer und euren Herrn, den Sohn Gottes, wenn es nicht unter meiner Würde ist, euch die Füße zu waschen, dann ist es auch nicht unter eurer Würde, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Wenn ich bereit bin, euch die Füße zu waschen, dann solltet ihr jederzeit bereit sein. Sei es zu Hause, sei es in der Gemeinde, sei es auf dem Arbeitsplatz, wo auch immer ihr seid, bereit sein, Füße zu waschen. Fragt immer dann, wenn ihr einen Raum betretet, was kann ich tun, um einen anderen Menschen zu dienen? Das ist das Erste. Und das Zweite, was er sagt, wenn ihr dies wisst, wenn ihr das verstanden habt, und dabei ganz klar, alle haben es verstanden. Selig seid ihr, wenn ihr es auch tut. Selig seid ihr, wenn ihr es auch tut. Das ist eine einmalige Verheißung, ein Versprechen, was Jesus gibt, dass er sagt, wenn ihr das tut, wenn ihr anderen dient, seid ihr selig. Wenn ihr für andere lebt, gewinnt ihr euer Leben. Wenn ihr für andere da seid, werde ich euch mit Segen überschütten. Dann seid ihr selig, sagt er. Und jetzt kommt die Frage aller Fragen. Und die entscheidende Frage, glaubst du das wirklich? Glaubst du das, was Jesus sagt? Glaubst du das so sehr, dass du sagst, ich lasse meine Werte, die Art und Weise, wie ich lebe, davon bestimmen, was Jesus sagt? Das ist meine Priorität, für andere da zu sein. Sie zu dienen, ihnen zu dienen. Glaubst du das wirklich? Eine große Herausforderung. Das ist eine der wichtigsten, wir treffen viele wichtige Entscheidungen im Leben, aber eine der wichtigsten Entscheidungen, die du treffen kannst, ist, lebst du für dich oder lebst du für andere? Wo findest du dein Glück? Findest du dein Glück, indem du immer mehr versuchst, den Jackpot zu erreichen, mehr Geld, mehr Ruhm, mehr Anerkennung und erhoffst so, das Glück deines Lebens zu finden? Oder glaubst du Jesus, der sagt, du findest es, wenn du dich hingibst, wenn du dienst, wenn du für diese Welt da bist und ihr dienst, fühlst du Wäscher zu sein. Und das gilt auch für uns als Gemeinde. Dietrich Bonhoeffer hat das so gesagt, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Glauben wir das, leben wir das, dass wir als Gemeinde hier in Niederhöchstadt dafür existieren, dass es den Menschen um uns herum besser geht, dass ihnen gedient wird, die nicht zu uns gehören? Ist das der Hauptauftrag unserer Kirche, zu sagen, wir sind für andere da, wir dienen ihnen? Oder geht es uns darum, einen Raum zu haben, wo unsere spirituellen Bedürfnisse erfüllt werden, wo wir bekommen, wo es darum geht, dass meine Musik gespielt wird? Dietrich Bonhoeffer ist da sehr, sehr klar. In seiner Todeszelle sagte er, Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Das ist unsere Berufung. Das ist unsere Berufung als Andreasgemeinde. Einige von euch denken jetzt so, puh, ziemlich heftig. Das geht mir alles ein bisschen zu schnell. Dann bitte ich euch, noch einmal dran zu bleiben. Ich möchte nur ein anderes Bild nutzen, einen anderen Menschen zitieren. Salomo, der König Salomo, wird als der weiseste, der klügste Mann dargestellt, der je gelebt hat. Die Bibel nennt ihn, dass es keinen Mensch gegeben hat, der so weise war wie Salomo. An einem Punkt in seinem Leben hat er jedes Mal eine falsche Entscheidung getroffen. Die Entscheidung getroffen, ich möchte Jackpot. Ich habe keine Lust mehr, nur zu dienen, für andere da zu sein als König. Nein, ich möchte, dass mein Volk jetzt für mich da ist. Und so lesen wir in Prediger 2. An einem Tag sagte er, und da war er schon länger im Dienst, ich sprach in meinem Herzen, wohlan, ich will wohl leben und gute Tage haben. Ist da was Verkehrtes drin? Wohlan, ich will leben und gute Tage haben. Und dann sagte er, und dann tat ich große Dinge. Ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Weinberge, ich machte mir Gärten und Lustgärten und pflanzte allerlei fruchtbare Bäume hinein. Ich machte mir Teiche und Lustgärten und pflanzte allerlei fruchtbare Bäume hinein. Ich erwarb mir Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde im Haus geboren. Ich hatte eine größere Habe an Rindern und Schafen als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Er hatte alles. War das genug? Nein, sagte er, ich sammelte mir auch Silber und Gold und was die Könige anderer Länder besitzen, alles das sammelte ich. Und ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Wonne der Menschen allerlei Saitenspiel und war größer als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Also er kaufte nicht nur ein paar CDs, sondern er kaufte gleich die ganze Band. Er ging nicht in die Oper, sondern kaufte gleich die ganze Oper. Und dann sagt er, und alles, was meine Augen wünschten, das gab ich ihnen und verwehrte meinem Herzen keine Freude, sodass es fröhlich war von aller meiner Mühe. Und das war mein Teil an meiner Mühe. Und alles, was meine Augen wünschten, das gab ich ihnen und verwehrte meinem Herzen keine Freude, sodass es fröhlich war von aller meiner Mühe. Und das war Teil meiner Mühe. Mit anderen Worten, das war mein Recht als König, das alles zu besitzen. Er hat den Jackpot gezogen. Salomo hatte den Jackpot. Hatte alles, was er brauchte im Leben. Mehr als das. Sogar ein Harem mit 1000 Frauen. Stellt euch einfach mal vor, die haben alle eine EC-Karte bekommen. Wie teuer das war. Er hatte alles. Und dann kommt folgender Satz, wo ich mir wünschte, dass dieser Satz in jeder Bibel unterstrichen wäre. Er sagt, als ich aber ansah alle meine Werke und meine Hand, die meine Hand getan hatte und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Siehe, da war alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Der weiseste Mensch, den derjenige gelebt hatte, er füllte sich alle seine Wünsche und sagt dann am Ende seines Lebens oder am Ende dieser Phase, sagte er, zu Haschen nach Wind. Wenn du versuchst, das Selbstverwirklichungsmonster in dir zu befriedigen, wird es dich bei lebendigem Leib auffressen und dich danach ausspucken. Und irgendwann mal, spätestens am Ende deines Lebens, wirst du bedauern, wie du ein Windhascherleben geführt hast. Wenn du versuchst, das Selbstverwirklichungsmonster in dir zu befriedigen, wird es dich bei lebendigem Leib auffressen und dich danach ausspucken. Und irgendwann mal, spätestens am Ende deines Lebens, wirst du bedauern, wie du so ein Windhascherleben leben konntest. Was ist die Alternative dazu? Jesus war ziemlich klar und sagte, das ist die Alternative. Wenn du kein Windhascherleben leben möchtest, wenn du selig sein möchtest, wenn du Leben in Fülle erleben möchtest, was Jesus versprochen hat, dann sagt Jesus, das ist der Weg. Diene, sei für andere da. Wasche ihnen die Füße. Tu das, wozu alle anderen Menschen sich zu fein sind. Tu das. Und ich frage dich noch einmal, egal in welchem Stand du dich im Augenblick befindest in deinem Leben, welche Entscheidung triffst du? Wirst du dein Leben damit verbringen, nach dem Jackpot zu suchen? Mehr Ruhm, mehr Geld, mehr Macht? Oder folgst du Jesus Weg, der sagt, dient. Wascht euch die Füße, gegenseitig. Wascht anderen die Füße. Es ist deine Entscheidung, es ist dein Leben. Mein abschließender Gedanke an dieser Stelle. Viele von euch kennen meine Geschichte. Ich bin in Indonesien aufgewachsen, 16 Jahre dort gelebt, eine wunderschöne Kindheit verbracht. Und ich habe dort eine Kirche kennengelernt, die lebendig war, die spannend war, wo jung und alt zusammen waren, wo Menschen zum Glauben kamen, Menschenleben verändert worden sind. Das war mein Bild von Kirche. Und ich war damals klar, mit 16 Jahren war mir klar, ich werde irgendwann mal mein Leben investieren, um so etwas weiterzumachen. gesellschaftlich relevante und gesellschaftgestaltende Kirchen aufzubauen. Kirchen, die der Gesellschaft dienen. Mit 16 bin ich dann nach Deutschland gekommen. Das Land, in dem Nutella und Kakao floss. In Massen. Schlaraffenland. Verheißene Land für 16-Jährige war das kein schöner Ort zu sein. Aber ich war mir total unsicher. Ich wurde sehr unsicher, weil ich in dieser fremden Kultur mich nicht genau wusste, wie agiert man, wie reagiert man hier. Und so wurde mir die Meinung anderer Menschen immer wichtiger. Mir wurde immer wichtiger, was andere Menschen über mich gesagt haben, wie sie über mich dachten. Und als ich meinen Klassenkameraden damals mit 17, 18 erzählt habe, ich werde Pastor, ich werde Theologie studieren, ich werde Pastor, das werde ich tun, haben alle die Augen verdreht. Das war das Uncoolste, was man in den 80er Jahren machen konnte. Das Uncoolste. Aber ich wollte cool sein. Ich wollte in sein. Ich wollte beliebt sein. Ich wollte unwahrscheinlich cool sein. Das war das Wichtigste in meinem Leben, was die anderen Menschen über mich dachten. Und damals war der Jackpot, den man ziehen konnte, ein Medizinstudiumplatz. Gott in Weiß, viel Geld, Anerkennung, Reputation. Man bekommt nicht so einfach einen Medizinstudiumplatz. Und dann investierte ich 2 Jahre meines Lebens, um einen Medizinstudienplatz zu bekommen. Und war nicht erfolgreich. Ich habe Tests gemacht und alles Mögliche, was man damals so gemacht hatte. Und dann in den letzten 2 Monaten, bevor ich mich entscheiden musste, was mache ich jetzt mit meinem Leben, war ich in Amerika, bin durch Amerika getrennt und habe die Kirche meiner Jugend wieder getroffen. Eine lebendige Kirche. Eine Kirche, die vibrierte. Eine Kirche, die Menschen berührte, eine Kirche, die relevant war, die Gesellschaft beeinflusst hat, verändert hat. Ich dachte, ja genau, das ist das. Das ist das, was deine Berufung ist, was deine Aufgabe ist. Und so wurde ich mir sicher, ich werde Theologie studieren. Ich bin nach Deutschland zurückgekommen und ich kann mich wie heute daran erinnern. Das ist genau 30 Jahre her, fast auf den genau 30 Jahre her. Ich wusste, ich bin aus Amerika zurückgekommen und habe gesagt, das ist meine Berufung. Ich möchte, dass in Deutschland wieder Kirchen entstehen, die gesellschaftlich relevant sind und die diese Gesellschaft gestalten, verändern, die dienend sind in dieser Welt und Einfluss haben, einen göttlichen Einfluss auf diese Welt. 2 Wochen später bekam ich einen Brief von der ZVS, Zentrale Verwaltungsstelle, oder Vergabestelle der Studienplätze. Und ich bekam einen Jackpot. Ich hatte einen Medizinstudienplatz in Gießen. Und ich fand das so großzügig von unserem Gott, der damals gesagt hatte, hier Kai, dein Leben, entscheide du. Jackpot? Anerkennung? Oder deine ursprüngliche Berufung? Dein Leben, entscheide du. Wisst ihr, wäre ich reicher heute, wenn ich Mediziner geworden wäre? Ganz.
Wir sind aber auch ganz froh, dass du nicht Mediziner geworden
bist. Wäre ich angesehener und cooler, wenn ich Mediziner geworden wäre? Bin mir nicht so sicher. Wäre ich so glücklich wie heute? Ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Bin sicher, dass das genau der Ort ist. Und die Entscheidung damals, nein, ich will nicht Jackpot. Ich will mein Leben hingeben, um Kirchen aufzubauen, die Kirche, die sich definieren als Kirche für andere. Kirche, die nicht für sich selbst existiert, sondern für das Wohl der Menschen, die nicht dazu gehören. Und ich habe keinen einzigen Tag bereut, diese Entscheidung damals getroffen zu haben. Jeder von euch steht in seinem Leben immer wieder an solche Punkte, wo ihr Entscheidungen treffen müsst. Folgt ihr dem Jackpot oder folgt ihr Jesus? Und sind nicht immer so große Entscheidungen. Manchmal sind es sehr kleine Entscheidungen. Du bist total gestresst und gehst irgendwo hin, einkaufen und überlegst kurz und lässt den anderen vor. Und bist nicht als Erster wieder mit dem Wagen an der Kasse. Oft ganz, ganz kleine Entscheidungen, wo du entscheidest, bin ich jetzt wichtiger, meine Bedürfnisse oder der andere? Und meine Herausforderung an euch ist, dass ihr in solchen Situationen in eurem Leben immer wieder und immer öfter sagt, Jesus, so wie du willst, den Weg gehe ich und diene. Weil nur so diese Welt sich verändern wird. Indem Menschen sich verändern lassen und zu Dienern werden. Und dieser Gesellschaft dienen. Egal wo ihr steht, egal was ihr macht. Als Pastor und als Prediger ist es meine Aufgabe, euch immer wieder das mitzuteilen, was ich glaube, was Gott euch zu sagen hat. Und euch herauszufordern, immer wieder diesen Weg zu gehen. Aber es ist dann eure Entscheidung, was ihr damit macht. Es ist eure Entscheidung, wie ihr damit umgeht. Und Gott traut euch zu, dass ihr die richtige Entscheidung trifft. Lasst uns das nächste Lied gemeinsam singen und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Ich möchte das ein bisschen konkreter machen, die Herausforderung, denn jetzt ist irgendwie Jesus zu folgen. Was bedeutet das? Ich möchte euch herausfordern. Sehr, sehr einfach. Drei kleine Herausforderungen, um auf diesen Weg euch auf den Weg zu machen. Die erste Herausforderung, die ich euch stellen möchte, ist, kommt in den nächsten 3 Wochen jeden Sonntag in diesem Gottesdienst und beschäftigt euch weiter mit dieser Gedanke, mit diesem Ruf Jesu zu sagen, ich möchte gerne, dass ihr mir nachfolgt. Und versucht euren Kalender zu ändern, hier zu sein oder spätestens zu Hause die Predigt nochmal nachzuhören. Unter diesem Gesichtspunkt, Gott, was möchtest du mir heute sagen? Was möchtest du mir sagen? Ich habe ein Leben, das ihr leben sollt. Ein Leben, das ihr leben könnt. Entscheidet euch richtig. Zweite Herausforderung ist, heute bevor ihr diesen Raum verlässt oder diese Kirche verlässt, lade ich euch ein, einem anderen Menschen einfach was Gutes zu tun. Haltet ihm die Tür auf. Es kann kompliziert werden, wenn alle jedem die Tür auflassen, aber macht irgendetwas Schönes. Lächelt jemand an. Sagt, schön, dass du da bist. Irgendwas. Versucht das zu tun, was Jesus gesagt hat. Nimmt das Tuch und dient. Dient dem anderen. Und die dritte Herausforderung ist, wenn ihr nach Hause kommt, in euer Umfeld, heute tut das in eurer Familie. Tut es, wo ihr seid. Dient dem anderen. Und warum bitte ich euch das? Weil nur so ihr erfahren werdet, was es bedeutet, selig zu sein. Weil ihr nur so erfahren werdet, was es bedeutet, ein gesegnetes Leben zu leben. Von daher, lasst uns dieses Lied als Gebet singen. Und ich lade euch ein, euch auf diese Herausforderung einzulassen.